Ja, als Ernst mich gefragt hat, diesen Gottesdienst, also die Verkündigung zu halten, habe ich mich für den Text entschieden, der auch in der Losung als Predigttext vorgeschlagen ist. Das sind die Verse, die wir auch auf unserem Gottesdienstblatt haben. Ich lese aber ein bisschen ausführlicher, also im Kapitel 9. Ich lese es durchgehend von 1 bis 17. Bis 1 bis 16. Da schreibt Paulus: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht: Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von einem, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe nach seiner und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt: Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht in Maleachi: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja, wir alle wissen, dass Paulus ein Jude war, wie es nur irgendeiner sein konnte, einer, der durch Gesetzestreue sich das Heil erwerben wollte, der es Gott recht machen wollte und der auf diesem Weg ein Verfolger der ersten Christengemeinde war. Und dass vor Damaskus ihm Jesus Christus persönlich begegnet ist und diese Begegnung hat sein Leben einschneidend verändert. Paulus ist durch diese Begegnung radikal aus seiner bisherigen Linie herausgerissen worden. Von nun an ist er Apostel und vor allem Missionar. Er kann gar nicht anders. Er muss den anderen weitersagen, was Jesus an ihm getan hat und wozu Jesus ihn beauftragt hat. Er muss für das neue Leben Verkündigung geben, dass er uns allen zugänglich machen, die er erreichen kann, und an erster Stelle natürlich seinen eigenen Volksgenossen. Aber gerade von ihnen wird er am härtesten verfolgt. Wer die Apostelgeschichte liest, der kann es Station für Station mitverfolgen, wie Paulus eigentlich meistens von den Juden, die an dem betreffenden Ort waren, angegriffen wurde und verfolgt wurde, es sei denn an den Stellen, wo auch Umkehr geschehen ist. Aber Paulus sieht jetzt diese Not und er gibt nicht auf. Er will in den Riss treten. Er ist bereit, mit seiner ganzen Existenz in die Fürbitte für sein Volk zu gehen, so wie es auch Mose getan hat, der auch sagte, Herr, wenn du diesem Volk nicht mehr vergeben kannst, dann tilge auch mich aus deinem Buch. Und endlich sagt der Apostel noch schärfer sogar hier, ich möchte, wenn ich könnte, verflucht sein, um mein Volk zu retten. Also ich glaube, man muss ihm abnehmen, dass er es in seiner Fürbitte ganz, ganz ernst meint. Aber andererseits, er kann auch nicht ihnen die Verkündigung von Jesus Christus anders, schmackhafter machen. Jesus selbst hat seinen Volksgenossen gesagt, in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, das heißt, dass ich der Messias, euer Heiland bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Und in Johannes 14, die noch bekannteren Worte, die wir ja alle wohl kennen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das gilt für alle Menschen, für Juden und für die Menschen aus den Völkern. Insofern ist Mission bis heute vordringliche Aufgabe geblieben. Und es erschüttert mich eigentlich, dass in unseren evangelischen Kirchen es oft, also Judenmission, fast schon verpönt geworden ist, dass man sich gar nicht mehr traut zu sagen, dass wir alle Juden und wir alle anderen auch Jesus Christus als unseren Heiland brauchen und dass das der einzige Weg zu unserer Rettung ist. Und auch wenn das nach wie vor ähnlich verfolgt wird wie damals, denke ich, können wir von dieser Botschaft nicht abgehen. Und ich bin dankbar, dass in unserer Gemeinde dieses Anliegen lebt und dass wir eine missionarische Gemeinde sind, zumindest in der Verkündigung und in der Ausrichtung. Ich lese nochmal jetzt die Verse 4 und 5 von dem Kapitel 9, um nochmal deutlich zu machen, was den Israeliten von Gott geschenkt worden ist. Also Paulus spricht, er für seine Brüder betet, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Ja, der eigentliche Israel-Sonntag steht auf unserem Programm ja eine Woche später. Also insofern will ich jetzt nicht so sehr auf Israel eingehen, sondern sagen, diese Segnungen, die hier alle stehen, denen sind wir durch unendliche Gnade Gottes ja auch selbst teilhaft geworden. Durch das Alte Testament ist die ganze Geschichte Israels für uns zugänglich. Und ich kann immer nicht verstehen, wie es Menschen gibt, die das Alte Testament nicht mehr wichtig finden. Ich habe einmal im Evangeliumsrundfunksendung Hof mit Himmel gehört, wie dann der Moderator sagte, ja, Alte Testament, Mose, eine schreckliche Geschichte, oder irgendwie kann ich nichts mit anfangen. Also als ich als Student auf der Suche war und in der Bibel dort angefangen habe zu lesen, da habe ich unendlich gestaunt über die Liebe Gottes, die er in dem Nachgehen der ersten Menschen und dann mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, also diese ganze Liebe Gottes, die da aus diesem Text herausspricht, die hat mich umgehauen, muss ich sagen. Und Vaterliebe, die ich auch erfahren hatte, aber die habe ich hier nochmal in ganz anderer Weise und viel tiefer schätzen gelernt. Also ich kann nur jedem Mut machen, auch im Alten Testament die scheinbar bekannten Geschichten nochmal zu lesen und sich bewusst zu machen, das ist auch unsere Geschichte als Christen irgendwie. Wir sind da auch mit drin. Es hat mich beeindruckt, wie wir den Missionsabend mit Frau Spittler hatten und wie sie von den Christen in Nepal erzählte, die frisch bekehrt sind, die ja zum Teil, ich glaube, 90 Mal die Bibel gelesen haben, die also gar nicht genug tun konnten, immer wieder das Wort zu lesen und nochmal zu lesen und nochmal zu lesen und dieses Wort in sich aufgenommen haben. Und ich glaube, das ist also auch für uns wichtig, dass wir dieses Wort ganz neu als einen großen Schatz erkennen. Und ich glaube, wenn Verfolgungszeit wäre und die Bibel nicht da wäre, dann würden wir das merken, was auch den Christen im Untergrund bewusst wird. Die Bibel ist wichtiger als eigentlich alles andere. Die Bibel ist denen ganz kostbar dann. Ja, wir haben uns im sogenannten christlichen Europa selbstverständlich daran gewöhnt, dass die Gnade Gottes und das Wort Gottes und alles immer reichlich verfügbar ist und dass wir jederzeit es abrufen können. Aber was Israel widerfahren ist, kann uns auch widerfahren. Wenn wir lau werden, wenn wir Gott verlassen, dann wird es uns nicht anders gehen als dem Volk Israel. Nun kommt der nächste Abschnitt, ich muss zugeben, der ist mir nicht ganz leicht geworden. Da geht es darum, dass Paulus am Beispiel von Isaak und von Jakob deutlich macht, wie Gott seine Menschen beruft und ja, wie sie dahin kommen, dass sie das werden dürfen, was sie dann sind. Also hier steht in meinem Bibelbuch zwei Überschriften. Die Kinder der Verheißung als das wahre Israel. Also Paulus sagt ja, nicht alle sind Israeliten, die als solche geboren sind, sondern nur die, die Gott auserwählt hat, den Gott es also praktisch ja geschenkt hat. Und dann kommt auch ein Blick auf Jakob, Gottes freie Gnadenwahl. Ich will versuchen zu verdeutlichen, worum es hierbei geht. Also nochmal die beiden Worte, die jetzt herausgegriffen werden, sind Verheißung und Erwählung. Also über Isaak steht die Verheißung. Gott hat dem Abraham einen Sohn verheißen. Da war er schon an die 80. Aber dann dauerte das und es dauerte und dauerte. Und irgendwann haben die Menschen die Spannung nicht mehr ausgehalten. Und dann kam Sarah auf ihren Mann zu mit dem Anliegen, das damals im Orient üblich war, wenn ich keinen Sohn bekommen kann, dann nimm doch meine Magd, geh zu ihr und der Sohn, der von ihr kommt, das ist dann unser Sohn. Und so wurde von der Magd Hagar der Ismael geboren. Und dann war eine lange Zeit Funkstille. Gott redete, in der Bibel steht nichts mehr weiter, 13 Jahre, nur wenig oder kaum mit Abraham. Und dann, als er 99 Jahre alt war, begegnete Gott ihm wieder und verheißt ihm wieder, dass er einen Sohn bekommen soll. Und dann sagte er, ach, möchte doch Ismael am Leben bleiben, ich habe doch eine. Nein, sagte Gott, das war von Anfang an nicht mein Weg. Du sollst einen Sohn mit deiner Frau Sarah bekommen. Und so geschah es dann auch. Ein Jahr später, als Abraham 100-jährig war, wurde Isaak geboren. Da kann man natürlich vieles daraus lernen. Also auch, wie oft habe auch ich in meinem Leben die Spannung nicht ausgehalten bei viel kürzeren Zeitabständen und nach irgendeiner Hilfsmaßnahme gesucht, die Sache dann auf den Weg bringen sollte. Aber Gott will, dass wir warten auf ihn. Und deshalb ist Ismael auch nicht der gesegnete Sohn. Er stammt zwar von Abraham ab, aber die Linie mit dem Volk Israel, die läuft einzig und allein über Isaak. Ismael hat auch Bedeutung erlangt. Aus ihm sind viele Völker gegangen. So viel ich weiß, sind ja die Araber heute. Aber jedenfalls das Volk Gottes, das kommt nur von Isaak. Ja, dann kommt noch die Sache mit der Rebekka. Moment, jetzt muss ich mal einmal noch umblättern. Ich lese noch einmal die Verse, die hier stehen, aber nicht allein hier, also bei Isaak ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von einem, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. In der Losung stehen diese scharfen Worte, also in dem Predigttext, der vorgeschlagen ist, nicht mehr drin. Sie erschrecken uns auch ein Stück. Aber ich will zuerst einmal auf die Sache mit der Gnadenwahl eingehen. Hier geht es vor allem darum, dass Gott von Anfang an dem Jakob den Platz als Stammvater des Volkes Israel zugedacht hat. Das ist seine freie Entscheidung. Und im Fall Esau bedeutet das Wort hassen jetzt nicht zuerst, dass damit eine Aussage über die Ewigkeit, über Himmel und Hölle gemacht worden ist, sondern einfach nur im Blick auf die Heilslinie Israels hat Jakob, ja, ist Jakob der Erzvater und nicht Esau. Über ihn läuft die weitere Heilslinie. Ich muss ehrlich sagen, die Bibelstelle hat mich ein Stück weit auch in Anfechtung gebracht. Ist alles schon vorherbestimmt? Ja, was ist dann, wenn alles vorherbestimmt ist, wo bleibt dann meine Freiheit? Ja, dann dann kann ich mich ja nur in mein Schicksal ergeben. Und es sind auch andere Verse in der Bibel in positiver Weise in dieser Hinsicht, die auch praktisch diese Vorherbestimmung verdeutlichen. Im Psalm 139, da steht in Vers 16, da betet David, deine Augen sahen all meine Tage, in deinem Buche standen sie alle, sie wurden geschrieben, wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Also praktisch die ganze Lebensgeschichte, die ganze Biografie Davids war Gott schon bekannt, als David noch nicht geboren war. Und auch zu Jeremia spricht der Herr, als er ihn beruft, und das Herrn Wort geschah zu mir, bezeugt ja da, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ein erstaunliches Wort. Gott kennt das Menschenleben, ehe es angefangen hat. Und das findet ja auch seinen Ausdruck in der sogenannten Prädestinationslehre. Ein Wort, das uns ein bisschen schwer von den Lippen geht, für das ja ich habe im Lexikon nachgeguckt, das hat also zuerst Augustin so formuliert und später dann auch Calvin, wieder aufgegriffen, der Reformator. Und diese Prädestinationslehre besagt eben, dass Erwählung und Verwerfung des Menschen vorherbestimmt sind und allein aus dem Willen Gottes herauskommen. Wie gesagt, diese Gedanken haben mich also etwas aus der Bahn gehauen. Aber dann hat mir der Vergleich mit der Physik geholfen. Wir alle wissen, dass unsere Wissenschaftler, so klug und so schlau sie sind, in der Physik an Grenzen stoßen, die bis heute nicht gelöst sind. Ich will mal eine Grenze sagen, die Sache mit dem Licht. Nach heutiger Erkenntnis hat das Licht Eigenschaften, die wie ein Hagel von winzig kleinen Geschossen auf uns kommt, was sich ja vielleicht auch darin äußert, dass wir den Sonnenbrand kriegen können. Das ist dann die Korpuskeltheorie. Aber das Licht hat auch Eigenschaften, die sich damit überhaupt nicht erklären lassen können. Es verhält sich wie ein Wellenvorgang, also ähnlich wie die Wasserwellen, aber nur, dass da kein Material mit verbunden ist. Und eigentlich sind diese beiden Vorgänge, die kriegt man nicht zusammen. Und die Physiker können nur achselzuckend sagen, es ist aber so, sowohl das eine als auch das andere ist richtig. Gewissermaßen auf zwei verschiedenen Ebenen sind beide Dinge richtig. Und so möchte ich sagen, ist auch diese Sache richtig, die hier steht. Gottes freie Erwählung ist richtig. Aber, dass ich die freie Entscheidung habe, ist auch richtig. Da kam mir noch ein anderes Bild. Wenn wir hier auf der Erde sind und ich hier stehe, dann habe ich doch den Eindruck, ich bin hier absolut in Ruhe. Das Pult steht und ich kann mich darauf stützen und hier ist Ruhe. Wenn aber jetzt ein Beobachter im Satellit aus dem Weltall heraus uns sehen kann, dann stellt er fest, nein, das mit der Ruhe stimmt nicht, denn die Erde dreht sich um die Sonne, die Erde dreht sich gleichzeitig auch um sich selbst. Und wenn der Beobachter noch weiter entfernt ist, dann kann er feststellen, das ganze Sonnensystem und die Milchstraße als Ganzes bewegt sich auch nochmal. Also es ist eine komplizierte Bewegung. Aber ich sage, wenn ich jetzt... Ein letztes Beispiel, die Physiker haben es oft ja auch so betrachtet, dass man sagt, Relativitätstheorie, der eine Beobachter meinetwegen sitzt in einem Zug und fährt, und dann wäre auch wieder das Bild, wenn der Zug ruhig dahin gleitet, dann ist er in Ruhe. Aber wenn der Beobachter, der von außen steht, ihn sieht, dann sieht er, der Beobachter bewegt sich. Und wenn der einen Ball rauf und runter springen lässt, dann sieht er, der Ball macht nicht nur die Bewegung rauf und runter, sondern er bewegt sich auch mit dem Zug weiter, kommt eine komplizierte Bewegung heraus. Ich möchte es so zusammenfassen, ich bin gewissermaßen im Zug, auf dem steht freie Entscheidung, meine freie Entscheidung als Mensch. Und ich glaube, das ist wahr. Wenn der Mensch keine freie Entscheidung hätte, dann hätte Jesus Christus ja auch nicht kommen und auch nicht sterben brauchen. Wenn wir nicht wirklich uns entscheiden könnten, wenn es nicht wirklich darum geht, dann wären wir ja Marionetten, ähnlich wie im Puppentheater. Also die ganze Erfahrung geht darauf hin, dass wir verantwortlich sind. Gott kann nur jemand verantwortlich machen, der auch eine freie Entscheidung hat. Die Schwierigkeit tritt da auf, wo seine Allmacht kommt, denn seine Allmacht, die können wir nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, dass er alles schon weiß. Er weiß den Ausgang schon. Er weiß meinetwegen, auch wenn heute ein Fußballspiel ist, wie das ausgehen wird. für uns, die Sportler müssen laufen und rennen und machen es, die wissen das nicht und das ist auch gut so. Also ich habe mich eigentlich dafür entschieden, nicht eigentlich, sondern ich habe mich wirklich dafür entschieden, mit ganzer Kraft Gott zu vertrauen. Denn ich glaube, die größte Anfechtung, die der Mensch erleiden kann, ist die, dass sein Vertrauen zu Gott erschüttert wird. Und der Teufel, der nutzt natürlich auch diese Bibelstellen, die unser Verständnis ein Stück weit überschreiten, dass er sagt, naja, guck mal, du bist unter einem ungünstigen Stern geboren. Du bist in dieser Schublade. Mit dir wird das nie was. Gib's auf. Das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Gott bietet jedem Menschen an, dass er jederzeit zu ihm kommen kann und sein Leben auf ihn ausrichten kann. Und wer das tut, der erlebt auch, dass Gott ihn wie ein Vater führt und leitet. Also auch eine Hilfe ist, die auch Luther in Anspruch genommen hat, dass wenn man angefochten ist oder irgendwie Schwierigkeiten hat, dass man sich die Bibelstellen vor Augen hält, die Gottes Güte uns zusprechen. Ich lese mal 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott lügt nicht. Gott will wirklich, dass allen Menschen geholfen wird. Oder Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann der Psalm 103. Und ich gucke gerade mal, ja. Der Psalm 103. Wenn es mir wirklich mal kritisch geht, dann bete ich diesen Psalm, weil der wie kaum ein anderer die Güte Gottes ausdrückt. Und ich bete noch mal ein paar Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem dein Verlangen stillt und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und auch im weiteren Verlauf stehen in diesem Psalm nur Zusagen drin, dass man eigentlich sagen kann, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist deine Gnade über denen, die ihn fürchten, steht da. Und sofern der Aufgang ist vom Niedergang, so fern tut er unsere Übertretungen von uns. Also hier ist uns eigentlich die Sündenvergebung wie selten sonst zugesprochen. Und ich möchte wirklich darum dazu Mut machen, dass wir uns an der Güte Gottes festhalten. In Römer, eigentlich der ganze Vers läuft ja auf diesen einen Vers hinaus, so in Vers 16 in unserem Predigtext, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Mit diesem Erbarmen dürfen wir rechnen, darauf dürfen wir unser Leben ausrichten. Und daran entscheidet sich auch die Erwählung. Erwählt ist, wer aus eigener, freier Entscheidung Gott erwählt. Wenn ich Gott erwähle, dann bin ich erwählt. Und das macht sich in vielen kleinen und großen Entscheidungen des Alltags deutlich. Wenn ich mich zu Gott halte, dann hält er sich zu mir. Aber immer ist auch das Erbarmen Gottes nötig. Nicht eigene Leistung, sondern das Erbarmen Gottes bringt uns in den Himmel. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da ist natürlich vielleicht auch ein Trost, aber auch ein Zurechtkommen müssen für die, die sehr aktiv sind, die gewohnt sind, dass man für alles selber sorgen muss. Das Entscheidende ist dann doch Gnade. Also ich glaube, spätestens wenn es ums Sterben geht, dann merken wir, wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Gottes Allmacht zeigt sich darin, dass er seinen Willen und Ratschluss mit den freien Entscheidungen des Menschen durchführt. Das heißt also, Gott kennt die freien Entscheidungen des Menschen und damit kommt trotzdem sein Ratschluss zu seinem Ziel. Beides trifft gleichzeitig zu, unsere freie Entscheidung und Gottes ewiger Wille. Das können wir an Esau und Jakob sehen. Esau hat aus eigener Entscheidung, es war seine Entscheidung, sich dazu hinreißen lassen, leichtfertig sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Und er hat so eben sich aus der Heilslinie herausgenommen. Nicht Gott hat ihn herausgenommen, er hat selber getan. Jakob wurde mit freien eigenen Entscheidungen auf einen langen Erziehungsweg geführt, bis hin zum Jabok, wo er mit Gott oder dem Engel, wie immer, auch kämpfte und zum Gottesstreiter Israel wurde. Ohne das freie Erbarmen Gottes wäre Jakob in seinen Betrügereien untergegangen. Aber doch hat er auch viele Entscheidungen getroffen, die auf Gott hingerichtet waren. Und vor allem, er wollte ja in die Heilslinie mit Gott hinein. Und das, denke ich, hat Gott positiv gesehen. Wenn ein Mensch mit Gott leben will, wenn ein Mensch zu ihm hin will, den lässt er auch zu sich kommen, der ist auch erwählt. Zuletzt dachte ich noch, kam mir noch ein Bibelwort aus Philipper 2, Vers 12 und 13, das eigentlich unseren Text ein Stück weit abrunden kann. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn Gott alles schenkt, Wollen und Vollbringen, wozu dann noch Furcht und Zittern? Aber wir müssen uns deutlich machen, nur das Wirken Gottes, Gott bewirkt Wollen und Vollbringen in uns. Aber das eben ist Gnade, und diese Gnade hat eine einzige Voraussetzung, dass wir unser Herz dieser Gnade öffnen. Dass wir uns nach dieser Gnade ausstrecken. Die Gefahr bei uns Menschen besteht immer wieder, dass wir eigenwillig werden, dass wir das Heft selber in die Hand nehmen wollen und dann Gott um seinen Segen bitten. Aber das ist nicht das, wovon hier steht, sondern dass wir uns von Gott führen lassen, so dass er in uns Wollen und Vollbringen wirken kann. Das heißt, dass wir ein Stück weit still werden, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Und dass wir uns, insofern ist dann die Gottesfurcht eben auch wichtig, dass wir uns davor fürchten, dass wir Gott aus der Schule laufen, dass wir Gott daran hindern, uns das zu schenken, was er uns eigentlich zugedacht hat. Gott will uns beschenken. Das Problem liegt bei uns. Ich habe also versucht, jetzt diesen Text auszulegen und deutlich zu machen, dass Gott uns auch heute wieder sein Erbarmen anbietet. Und ich schließe deshalb auch noch einmal mit den beiden Versen aus dem Psalm 103, die Verse 11 und 13. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und Vers 13, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gottes Furcht, damit ist nicht Furcht und Angst vor Gott gemeint, sondern eine liebende Ehrfurcht, die alles tun will, um in der Nähe Gottes zu bleiben. Und das wünsche ich uns allen heute auch an diesem Sonntag. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater, wir preisen deine Güte, deine Liebe zu uns Menschen, die nirgendwo so deutlich wird als darin, dass du deinen Sohn zu uns auf diese Erde hast kommen lassen und dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und so bitten wir dich, dass du dieses dein Erbarmen uns tief ins Herz hineinschreibst und dass du uns in deinem Erbarmen ergreifst, dass du uns die Herzen öffnest und dass du jedem, der hier ist, deinen Heiligen Geist schenkst und ihn sehen und spüren und schmecken lässt, wie sehr du ihn lieb hast. Wir loben und preisen dich für deine Treue und Güte. Amen.